Leben in der Schöpfungsgemeinschaft zwischen Gott, Menschen, miteinander. Ich möchte heute unsere Themenreihe, die wir schon im Juni begonnen haben, die aber leider dann auch ein bisschen durch unsere Entscheidungsfindung zum Gemeindezentrum vielleicht auch ein bisschen untergegangen ist, beschließen. Und wir haben uns im Juni viel darüber Gedanken gemacht, wie sieht unser christlicher Beitrag, auch biblisch-theologischer Beitrag aus zu diesen ganzen Fragen von Bewahrung der Schöpfung, Nachhaltigkeit. Welche Rolle hat Gott uns Menschen gegeben? Was können wir auch von Gottes Willen her dazu sagen, um uns auch wieder mal sprachfähig zu machen als Christen, auch in einer Debatte, die mit die größte Debatte unserer Zeit ist und die unheimlich wichtig ist. Und wir haben verschiedene Themen angeschaut, wie wir die Erde gestalten können. Was heißt es, dass alle Menschen von Gott beauftragt sind, gewürdigt sind, den Garten, den Raum zum Leben, den wir leben, zu bebauen, zu bewahren? Wir haben über die Sehnsucht Gottes auch gesprochen, dass wir wissen, wir leben zwar in einer sehr guten Schöpfung, die ist aber noch nicht vollendet, da kommt noch was, das hat Gott so eingerichtet, wir leben auf Gottes neue Welt zu. Wie wir aber in dieser Spannung leben, dass wir auch noch in einer zerbrochenen Welt leben. Wir haben über die Anbetung der ganzen Schöpfung nachgedacht, auch über den Sinn dieses Feiertages des Schabbats, wo Gott selber allen Menschen eigentlich ein Date in den Terminkalender reinmacht, wo diese Schöpfungsgemeinschaft jede Woche erlebt wird, dass du wieder in Verbindung kommst mit deinem Schöpfer und auch mit deinem Mitmenschen, so auch heute. Und heute ein letztes Thema, verantworten, wie wir eigentlich mit Blick auf die weltweite Familie Menschen, der wir leben und auch im Miteinander der Generationen leben können. Um das vielleicht mal ganz praktisch zu machen, ihr seht hier hinten eine Familie aus mindestens 3 Generationen, die an irgendeinem Strand spazieren geht. Manche von euch waren in den Ferien unterwegs, egal ob allein oder als Familie, ob es immer so harmonisch war, ist die andere Frage, ist egal. Aber wie schön ist das, dass wir Menschen, die vor uns gelebt haben, auch unsere Eltern, Großeltern, auch die haben sich schon an der Freude der Natur, haben sich daran gefreut, sie haben diese Freude an uns weitergegeben, wir freuen uns daran, wir möchten das an unsere Kinder weitergeben und wir möchten das, dass das auch noch Generationen von uns erleben. Und heute geht es eben auch um die Frage, welche Verantwortung wir als Menschen haben, auch was wollen wir bewusst an unsere nächsten Generationen weitergeben? Was sagt die Bibel dazu? Denn wir alle geben ja auch ein Erbe weiter immer an die nächste Generation. Ich bekam vor, weiß nicht, 6, 7, 8 Jahren eine Einladung vom Amtsgericht hier in Bochum. Ich sollte ein Erbe antreten oder ausschlagen. Meine Mama hatte mich schon vorgewarnt. Es war eine entfernte Verwandte gestorben. Die hat leider nicht so viel Positives auf dem Konto hinterlassen, sondern unheimlich viele Schulden. Und dann haben wir das Erbe natürlich ausgeschlagen. Das Erbe auszuschlagen hat mich außer 2 Stunden nicht viel gekostet und einer Unterschrift. Aber das viel anderes Erbe, was wir anderen Generationen weitergeben, das kann man nicht mit einer Unterschrift ausschlagen, sondern da müssen andere von weiterleben. Und darüber möchte ich mit uns heute nachdenken. In 3 Schritten, die jeweils auch durch einen Innehalten und auch ein Gebet für uns und auch für unsere Menschheit unterbrochen werden. Die Omas for Future, eine Aktivistenbewegung, hat im August 2023 einen offenen Brief an den damaligen Finanzminister Christian Lindner geschrieben. Anlass war, dass der Haushalt für die Kindergrundsicherung oder die Ausgaben dafür gesenkt wurden. Ich zitiere mal aus diesem Brief. Wir alle, doch ganz besonders unsere Kinder und Enkel, sind auf ein funktionierendes Gleichgewicht natürlicher Kreisläufe, auf saubere Luft, auf gutes Wasser und gesunde Nahrung angewiesen. Es lohnt sich also, in die Zukunft unserer Kinder und Enkel zu investieren, auch wenn wir dafür an bestimmten Stellen Bequemlichkeit und Freiheit bewusst aufgeben müssen. Wir können es uns nicht leisten, die Natur wie bisher grenzenlos auszubeuten. Denn artenreiche Wälder und Landschaften sind ein unbezahlbarer, unwiederbringlicher Schatz, auf den wir alle für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden angewiesen sind und den wir mit unserer Lebensweise aufs Spiel setzen. So, jetzt seid ihr gefragt, ihr braucht nur euren Arm. Erste Frage, wer von euch teilt diese Anliegen von Omas for Future? Ganz schön viele, schön. Eine zweite Frage, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wie optimistisch bist du, kannst du nur für dich sagen, was die Umsetzung dieser Ziele angeht? Und achte darauf, was gesagt wurde. Nicht nur die Bewahrung von der Schöpfung, sondern auch das Bewusst, wir sind angewiesen, uns bewusst zurückzunehmen, unsere Freiheiten aufzugeben. Ich mache es mal ein bisschen plakativ. Wer ist eher, wer würde sagen, wer ist auf der grünen Seite? Ja, das kriegen wir hin. Und also wer hellgrün, grün, wer würde das sagen, dürfte gleich abstimmen. Rot, dunkelrot ist eher, Alter, das wird schwierig, ich bin da skeptisch. Gelb frage ich nicht so gern, weil immer alle gelb wählen. Ne? Aber dürft ihr auch. So, aber wo würdest du sagen, wir fragen erstmal, wer ist eher skeptisch, dass das umgesetzt wird? Wer ist eher auf der grünen Seite? Auch ein paar. Und wer ist in der Mitte? Nein, Quatsch. Wir haben jetzt keine Zeit, hier eine Gesprächsrunde zu machen, warum du so gedacht hast, wie du gedacht hast. Aber ich glaube, bei allem guten Willen, man kann ja nur dafür sein, für das, was da gefordert wird. Denn wir wissen, dass das zutiefst stimmt ist, dass es eine tiefe Wahrheit ist. Wir dürfen die Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat, müssen das weitergeben, bewahren, damit auch andere davon leben können. Und wir wissen auch, dass in unserer Zeit, dass es die Beschränkung auch eigener Freiheiten, die unsere Generation oder vor uns hatten, auch bedeuten kann, um anderen das Leben zu schenken. Und trotzdem, warum sind wir so skeptisch? Auch warum ist die ganze Debatte so aufgeheizt in der Welt? Weil wir spüren den Druck, den wir haben, Dinge zu verändern. Wir spüren aber, wir Menschen sind das, die das oft nicht gebacken kriegen. Wir erleben das, was Paulus einmal gesagt hat dann im Römerbrief. Das Gute, was ich weiß, was gut ist, das weiß ich sehr wohl als Wahrheit in meinem Herzen. Aber ich spüre auch, dass da etwas in mir ist, dass ich das Vollbringen nicht schaffe. Ich weiß, dass es wichtig wäre, sich zu beschränken. Ich kriege es aber nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Wir spüren, dass unsere Herzen gebunden sind, dass wir dafür eine Lösung brauchen. In dieser Woche hatte ich im Radio, gab es einen kurzen WDR-5-Radiobericht über das Museum an der Wiege in Menschheit in der Südafrika, wo ich schon mal war, wo man die ältesten Überreste der Homo sapiens gefunden hat. Man fragte ihn dann am Ende, wie er so die Zukunft der Menschen, ob er sie eher positiv oder negativ sieht. Und er sagte nur, ich bin manchmal etwas wirklich skeptisch, denn der Homo sapiens, der Mensch der Weisheit, hat sich leider in der Geschichte viel zu oft als Homo egoisticus erwiesen. Es geht mit all den Fragen auch um Bewahrung der Schöpfung, geht es zuallererst um das Herz von uns Menschen. Und mir geht es hier nicht um Gefühle, sondern um das, ob wir Menschen mit Gott verbunden sind und so weiter, worin unser Herz wurzelt. Der bedeutendste deutsche Philosoph, den wir haben, 96 Jahre alt, Jürgen Habermas, lebt noch, hat viel Lebenserfahrung und auch Sozialwissenschaftler. Er sagt spannenderweise über die ganze Debatte über den Umgang mit dem menschengemachten Klimawandel, und man höre ihn, er sagt, die ganze Debatte um den menschengemachten Klimawandel ist am Ende eine Frage nach dem erneuerten Menschen. Wie gehen Menschen mit dem um, wie sie sich vorfinden in einer Welt und was wollen sie weitergehen? Es ist also eine tiefe Frage, worin wurzelt das Herz von uns Menschen? Und deswegen ist mein erster Beitrag, den ich mitsteuern möchte, bei aller Debatte auch gerade aus christlicher Perspektive, nicht weil ich es besser wüsste, sondern das, was mir zutiefst auf dem Herzen liegt. Es braucht nicht nur konkrete Änderungen, die gibt es zuhauf und da werden wir auch gute Lösungen finden. Aber es braucht zuallererst einen Klimawandel in den Herzen von uns Menschen. Das fängt bei mir, Ruben Schulze, an. Das geht in der Gemeinde Jesu weiter. Wir brauchen einen Klimawandel in den Herzen von uns Menschen. Denn da gibt es Mächte und Gewalten, denen wir oft nicht Herr werden. Ich nenne mal so ein paar Felder, wo wir diesen Klimawandel im Herzen brauchen. Es braucht bei vielen Menschen neu eine Wertschätzung, eine Dankbarkeit, als Christ würde ich sagen, eine Ehrfurcht gegenüber dem Schöpfer, eine Liebe zu Gott, dass ich nämlich auch weiß, alles, was ich habe auf dieser Welt, sagt Paulus einmal, was hast du, Mensch, das du nicht empfangen hast? Niemand hat sich die Welt gebacken, in der er hineingekommen ist. Du wirst in einen fertigen Raum des Lebens gestellt. Und wo nicht diese Wertschätzung, diese Dankbarkeit da ist, werde ich kein Gefühl dafür bekommen, dass das ein kostbares Geschenk ist, dass ich es weiter habe. Wir brauchen also diese Verbindung zu unserem Schöpfer wieder. Bei aller Frage der Ressourcenausbeutung, fordern Omas for Future ja auch, das ist ja nur die Frage, wer schenkt uns denn diese Kraft, das, was wir Freiheit zum Verzicht nennen, das, was wir Selbstbegrenzung nennen, dass ich nicht mein Leben komplett ausquetsche wie eine Zitrone, sondern dass da noch was für andere Menschen übrig bleibt, um anderen das Leben zu ermöglichen. Und welch einen reichen Schatz bietet uns die Bibel, wenn sie eben von dem Gott spricht, wie sagt Paulus, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Philipper 2, Jesus hielt nicht daran fest, an seinen Privilegien in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Geist, sondern er ging ganz aus sich selber raus, goss sich in diese Welt aus, in unsere Armut, bis hinein in die Hölle, um uns das Leben zu schenken. Und man höre und staune, die Frucht des Geistes Gottes in unserem Leben, Liebe, Freude, Freundlichkeit und so weiter, die letzte Kraft, die dort genannt wird bei Paulus, ist die Kraft zum Verzicht. Luther übersetzte Selbstbeherrschung, die positive oder das Griechische heißt, es ist die Kraft zum Verzicht. Und zwar, um anderen Leben zu schenken. Wir brauchen einen Klimawandel für die tiefen Haltungen, die wir auch in unserer westlichen Kultur uns in den letzten Jahrzehnten angewöhnt haben. In vielen Menschen, mehr als uns das lieb ist, lebt die Vorstellung, nach mir die Sinnflut. Es gibt so viele Menschen, die so denken. Wir sind alle mehr geprägt, glaube ich, als wir das wollen. Von den tollen Scheiß-Slogans von Mediamarkt und Saturn, Geiz ist geil. Nein, Geiz ist scheiße. Und der macht dich kaputt. Der zeigt, dass du ein ganz armer Mensch bist. Der zeigt, dass das Leben nicht fließen wird. Wir sind alle zutiefst geprägt von einer meiner Lieblingsbands, Queen. Ich liebe Rock'n'Roll. I want it all and I want it now. Ich will alles haben und zwar jetzt. Den Sofortismus. Es geht also um die Frage, wo kommen die Gegenkräfte her, die göttlichen Gegenkräfte gegen den Egoismus, gegen unsere Habsucht, gegen den Sofortismus und auch gegen die Bedürfnisbefriedigung, die in unserer Gesellschaft, die den Menschen zum Zentrum gemacht hat, in den Mittelpunkt stellt. Und die Bibel, und auch da gibt es noch viele Gleichnisse, die zu heben sind von Jesus, die genau darauf abzielen. Man denke mal an das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Ich habe so viel bekommen, ich baue mir größere Scheunen. Und Gott sagt, du Depp. Woher kommt diese Kraft, für die Gott uns erweichen möchte? Wir leben nicht für uns allein, dass wir auch die Ressourcen, die unterschiedlich verteilt sind, nicht nur an Wasser, an Luft, auch an klimatischen Bedingungen, aber auch an Wissen, an Geld und so weiter, dass sie gerecht verteilt werden, damit Menschen leben können. Woher kommt der Sinn für Gemeinschaft, der in einem tiefen Herzen auch eines Mitfühlens für andere wurzelt? Micha 6, Vers 8, alttestamentliche Prophetie ist voll davon. Es ist dir gesagt, Mensch, und damit sind alle Menschen gemeint, was gut für dich ist. Du sollst deinen Schöpfer lieb haben, du sollst Gottes Wort halten. Und du sollst Gerechtigkeit üben. Und jetzt kommt die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist nämlich, dass dieser Klimawandel im Herzen schon im Neuen Testament längst beschrieben ist. Paulus nennt ihn die Metanoia. Das ist die von Gottes Geist bewirkte Erneuerung des Herzens und unserer Sinne, unseres Wollens. Halleluja. Gott weiß, in was für einem Dilemma wir, ich und auch unsere Menschheit stecken. Und er hat es nie aufgegeben, seine guten Schöpfungsabsichten mit uns. Deswegen sagt er seinem Volk schon im Alten Testament, Hesekiel 36, ich, der lebendige Gott, ich will euch ein neues Herz schenken. Und ich will das fleischerne, egoistische, habsüchtige, Geiz ist geil Herz rausreißen aus eurem Herzen. Und ich will euch wieder ein lebendiges Herz geben, damit ihr Menschen lebt, wieder werdet, die nach meinen Geboten leben, in denen der Herzschlag Gottes lebt. Und das ist nicht nur ein Wille von Gott, sondern das hat er in Jesus Christus und dann in der Ausgießung seines Geistes genau vollbracht, dass sein Geist über alle Menschen ausgegossen wird und dass Menschen sich diesem Geist öffnen können. Und in Römer 12 heißt es dann, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Gemeint sind diese Maßstäbe einer Welt, die Gott nicht mehr kennt, wo das Egoismus, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern lasst euch von Gott erneuern, umwandeln. Das ist ein Wirken Gottes, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Und aus einem erneuerten Denken folgt dann auch ein erneuertes Herz. Und was mich stört in allen Debatten auch um den Klimawandel und auch was wir Menschen machen tun können, es ist so moralisch aufgeheizt, weil Menschen überfordert sind, weil wir spüren ja Scheiße, wir kriegen es nicht hin. Aber es führt eben nicht zu dieser letzten Armut vor Gott, sich einfach einzugestehen, dass man fragen würde, Herr, wir brauchen dich. Wir kriegen das nicht hin. Das wäre ein großer Schlüssel, sich ehrlich zu machen voreinander. Und stattdessen bekämpft man sich und am Ende bleibt man platt und müde liegen. Dabei hat Gott den Schlüssel zur Erneuerung geschenkt. Ich möchte eine kurze erste Pause lassen und dich einladen, dein Herz Gott hinzuhalten und auch unsere Gesellschaft und unsere Schöpfung Gott hinzuhalten. Ich schließe das gleich mit einem Gebet. Vater, ich danke dir, dass du uns kennst, wo wir auch immer wir stehen, ob wir dich schon persönlich kennen oder noch nicht. Herr, ich danke dir, dass du und auch dein Wort, dass du ganz offen auch aufzeigst, wo wir gebunden sind als Menschen. Versklavt, auch an Mächte und Gewalten, die größer sind an wir, an Egoismus, an Habsucht, nur für uns selber denken. Ja, das bekennen wir dir, dass es auch oft unser Problem ist. Und so halten wir dir unsere kranken Herzen hin und bitten dich, Geist Gottes, dass du neu einziehst und dass deine schöpferische, erneuernde Kraft neu in unser Leben einzieht. Dass wir wissen dürfen, du sorgst dich um uns. Bei dir kommt keiner zu kurz. Du schenkst immer mehr als genug. Wir werden reicher, wenn wir etwas teilen. Und um diese erneuernde Kraft, Jesus, bitten wir dich für uns selber, für unsere Kirchen und Gemeinden, aber auch für die ganze weltweite Familie Mensch. Amen. Gehen wir einen Schritt weiter. Es geht ein bisschen von innen nach außen, vom Herzen des Menschen, nun zum Miteinander unserer Generationen. Was sagt eigentlich die Bibel und damit letztendlich, wie sieht Gottes Sichtweise auf unser Miteinander der Generationen aus? Etwa jeder Mensch erlebt ja ungefähr so 4 Generationen, vielleicht von Urgroßeltern, eigene Eltern, man selber plus Kinder, vielleicht Kindeskinder. Ich möchte nur mal 3 Punkte nennen, nicht ausführlich, aber die eine kleine Einordnung geben. Zunächst einmal spricht die Bibel ganz ehrlich von dem schweren Erbe und auch von dem guten Erbe, das jede Generation bekommt und auch weitergibt. Schon in den 10 Geboten heißt es, wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Die fremden Götter, die sind nicht mehr aus Stahl und aus Holz wie heute. Das sind die Götter des Geldes, der Gewinnvermehrung, des Egoismus, der Selbstverwirklichung, der Bedürfnisbefriedigung, des Individualismus heute. Denn ich, der Herr, sagt dein Gott, ich bin ein leidenschaftlich liebender Gott und ich erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die 3. und 4. Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue und das über Tausende von Generationen. Halleluja. Ohne das ausführlich auszulegen, was macht die Bibel immer wieder deutlich? Erstmal, jede Generation. Wir bekommen ein gutes Erbe. Niemand hat sich das Leben selber gesteckt. Wir sind Kinder unserer Eltern, unserer Menschen, die vor uns gelebt haben. Wir werden in ein Land hineingeboren, mit einem Schatz von Bildung, von Kultur. Wir haben den Glauben, wenn wir im Christentum stehen, wir haben ihn, Gott sei Dank, unsere Mütter und Väter im Glauben haben ihn über Generationen weitergegeben. Stellt euch mal vor, was wäre, wenn eine Generation aufhört, den Glauben weiterzugeben. Das wäre aber schlimm. Wir haben so viel Gutes erhalten an Häusern, an Geld, an Ressourcen auch hier. Und wir leben davon. Habe ich vorhin schon gesagt, was hast du, Mensch, sagt Paulus, was du nicht empfangen hast. Und es ärgert mich manchmal, wie hochmütig, wie stolz wir sind, weil wir meinen, wir hätten uns das selbst erarbeitet. Ja, manches haben wir uns auch erarbeitet, gar keine Frage. Aber das Allermeiste ist uns geschenkt als ein Erbe, mit dem wir weiter umgehen. Und die zweite Wahrheit, die genauso gilt, neben dem guten Erbe, was wir auch von unseren Eltern sowas bekommen haben, ist, dass jede Generation auch ein unterschiedlich schweres Erbe an die nächsten Generationen weitergibt. Nur mal ein paar Beispiele. Unsere Großeltern noch kommen aus der Kriegsgeneration. Da sind 37 Millionen Menschen weltweit gestorben. Väterlose Generationen. Wie viele Traumata wurden erlebt? Wie viele Herzen wurden dicht gemacht? Wie viel Vertrauen ist zerstört gegangen? Und wir wissen heute auch aus der Psychologie, es wird bis in die DNA hinein, in die 3. und 4. Generation weitergegeben. Es gibt Überlebende von Holocaust-Opfern, Enkelkinder oder Urenkelkinder. Die leben heute, die sind 16, 17 Jahre alt. Da hat man festgestellt, die haben eine Scheißangst vor Schienen, wenn die am Bahnhof stehen. Warum? Weil ihre Großeltern damals von uns in die KZs geschickt wurden. Und es ist bis in die DNA heute in den jungen Menschen, dass sie Angst davor haben. Und damit offenbart sich die göttliche Tiefe des Wortes, dass sich auch das Böse, Schwere bis in die 3. Generation weitergegeben wird. Und Gott sei Dank, Gott begrenzt es, dann ist Schluss damit. Halleluja. Gottes erneuernde Kraft, die geht aber 1000-mal mehr weiter. Halleluja. Und jeder kann das ja für sich persönlich gucken, wenn du auf deine Eltern, Großeltern guckst. Was hast du auch Schweres von ihnen empfangen? Wo waren Familien nicht funktional? Wo sind Familien auseinandergeflogen? Wir sind alle etwas einander schuldig geblieben. Und auch wir, meine Generation, auch ich werde meinen Kindern und Kindeskindern, wenn ich sie denn mal haben sollte, nicht nur Gutes weitergeben. Wie viel hat der Papa gearbeitet? Warst du wirklich im Kopf immer bei uns? Auch ich werde Dinge unterlassen, nicht weil ich das bewusst mache, weil ich böse bin, aber weil es mir trotzdem passiert. Ein zweiter Gedanke zur Verantwortung der Generationen füreinander. Den Starken in den Generationen, die Gestaltungsmöglichkeiten haben, ist die Fürsorge für die Schwachen aufgetragen. Auch das wird im Elterngebot deutlich. Dort wird den erwachsenen Söhnen und auch Töchtern gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter, die alt geworden sind, ehren, würdigen oder Würde geben. Dann wirst du lange leben in dem Land. Das ist eine konkrete, auch lokale Verheißung, in dem das Gott dir gegeben hat. Dieses Gebot, was wir auch in unserer Themenreihe Raum zum Leben tief durchdrungen haben, schützt ja im Kern, dass, wenn du auf das Herz guckst, sagt Gott, es ist an euch, die ihr jetzt die Handlungsmöglichkeiten hat, euch starken, gesunden, euch ist die Fürsorge für die Menschen aufgetragen, die sich nicht mehr selber versorgen können, die auf euren Schutz angewiesen sind, denen sollt ihr euch besonders zuwenden, die, denen sich selber keine Lebensgrundlage gerade geben können. Und vom Herz dieses Gebotes ausgegangen, kann man genauso gut sagen, und das macht Paulus im Neuen Testament dann auch einmal mit den Korinthern, du sollst, den Kindern ist auch gesagt, du sollst deine Kinder, deine Söhne und Töchter ehren und würdigen. Die, die nach uns kommen, die noch keine Gestaltungsmöglichkeiten haben. Die Kinder, Teens und Jugendlichen. Wenn wir auch fragen, was geben wir ihnen weiter? Sie haben noch nicht die Möglichkeiten, die wir haben, wie wir unser Konsumverhalten machen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und das weitergeführt, dieses Gebot heißt, auch wir haben eine Verantwortung für die Generationen, die nachkommen. Das kommt tief aus dem Herzen Gottes. Mal ein kleiner Sidekick zum Gemeindeleben. Darum investieren wir auch so viel in Kinder und Jugendliche und Teams in dieser Gemeinde. Warum? Weil sie selber noch nicht in der Position sind, das Gemeindeleben so zu gestalten können. Wir, die wir jetzt in der Kraft sind, wir sind dafür verantwortlich, auch unseren Glauben zu pflegen und zu leben und selber dafür Verantwortung zu übernehmen. Und es dann auch an andere weiterzugeben. Und die gute Nachricht für alle Generationen, Gottes heilsame Gnade und die erneuernde Kraft, die steht über allen. So preist schon Maria, als sie die Geburt von Jesus angekündigt wird, seine Barmherzigkeit, die währt wirklich von Geschlecht zu Geschlecht in jeder Generation. Sie wird wirksam bei allen, die ihn fürchten, dort wird sie schon erlebbar. Und Paulus geht später im Titusbrief noch weiter, wenn er sagt, die heilsame Gnade Gottes, die Menschenfreundlichkeit, sie ist erschienen allen Menschen, sie gilt allen. Und ihr Lieben, davon leben wir alle, dass jede Generation, egal wo auch du herkommst, dass neben allem Schweren, was da ist und womit wir uns zu verhalten haben, dass immer Gottes erneuernde Kraft in Menschen gegenwärtig ist. Halleluja. Und man muss nur ein bisschen die Geschichte kennen, wie schön ist das, dass Gott nach den Weltkriegen und auch nach dem Holocaust, nach dieser schweren Schuld, auch unserem Land wieder so viel Macht und Bedeutung und Wirtschaftskraft geschenkt hat, die wir einsetzen dürfen. Das ist Gottes Gnade. Halleluja. Wie schön, dass jede Generation gutes Erbe weitergibt, dass es in jeder Generation neue Ideen gibt, wie auch Schöpfung bewahrt wird, gestaltet wird. Das hört ja nie auf und es ist ein Ausfluss der göttlichen Gnade. Auch die Leute, die hier in den 60er, 70ern groß waren, es gab riesen Umweltbewegungen. Guck mal im Fernsehen nach, kannst du alles bei YouTube, ne? Gegen NATO-Doppelbeschluss, die atomare Abrüstung, aber auch dann der Schutz der Wälder, weil das hier schlimm war. Und da sind Millionen von Leuten auf die Straße gegangen und es hat etwas gebracht. Halleluja! Wir haben umgeändert. Und deswegen habe ich auch Hoffnung, weil Gottes erneuernde Kraft, und ich führe es auf Gott zurück, in jeder Generation da ist. Und ich wünsche mir, dass wir mit dieser Kraft rechnen. Wir dürfen damit rechnen. Wir nehmen also wahr, wir sind verantwortlich füreinander. Wir sollen auch Gott Antwort geben von dem, was wir empfangen haben von unseren Eltern, Großeltern. Und wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Generationen, die nach uns kommen. Und diese Verantwortung dürfen wir wahrnehmen. Jede Generation braucht die Vergebung Gottes. Jede Generation hat ihre ganz eigenen Sünden in ihren Haltungen. Und auch jede Generation erlebt die erneuernde Kraft Gottes. Zweiter Break, eine kurze Zeit der Stille, dass wir das schöne und auch das schwere Erbe der Generationen unserem Herrn hinhalten. Jesus, wir danken dir, dass wir uns jetzt nicht selbst geschaffen haben. Wir kommen aus deiner Hand. Daran waren aber auch Menschen beteiligt, unsere Eltern, unsere Großeltern. Danke, dass wir auf so vielen Schultern stehen von Menschen, die vor uns gelebt haben. Und danke für allen Segen, den wir von ihnen empfangen haben. Für alle Liebe, für alle Fürsorge, für alle tiefen Werte und Haltungen, vorgelebten Glauben, den wir erhalten haben. Danke dafür. Danke, dass wir das Leben uns nicht selber geschenkt haben und dass Menschen uns ins Leben begleitet haben. Und zugleich halten wir auch dir all das Schwere hin, wo Familien zerbrochen sind, wo es auch gesellschaftliche und auch überindividuelle Sünden gibt, die uns tief prägen bis heute, wo Völker gegeneinander stehen, wo der Hass geschürt wird, wo wir Raubbau getrieben haben, Herr, an deiner guten Schöpfung, die uns dienen soll. Da bitten wir dich von Herzen um Vergebung. Und wir danken dir, Gott, dass du uns Menschen und auch deine Schöpfung und alle Generationen so sehr liebst, dass du uns nie aufgegeben hast. Und dass deine heilende und erneuernde Gnade tausendmal mehr größer und stärker ist, als alles, was wir durch Fehler und Sünde und Misstrauen korrumpieren können. Danke, dass dein Sieg, den du an Karfreitag und Ostern errungen hast, über allem Bösen steht. Und so halten wir uns auch als unsere Generation dir hin, dass du uns erneuerst und dass wir in deinem Geist Gutes an unsere Nachkommen weitergeben. Amen. So, noch Bock auf den dritten Teil? Okay, dann bin ich auch fertig. Kommen wir nun zur weltweiten Familie Mensch. Jetzt machen wir es ganz groß. Und ich habe ein paar ganz tolle Erfahrungen gemacht oder in der Beschäftigung mit dem Thema. Das kann man jetzt einfach nur genießen, wie Gott seine Gemeinde Jesu, seitdem sie geboren ist am Pfingstsonntag oder an Pfingsten, wie Gott die weltweite Familie Jesu, die immer konkret wird in einer lokalen Ortsgemeinde, zum Segen setzt, dass er durch seinen Geist ein weltweites Netzwerk ausgespannt hat, der Solidarität, des Füreinander-Eintretens, durch das die Welt gesegnet wird, durch das wir gesegnet werden, durch das enge Herzen weit gemacht werden, immer noch lange nicht am Ziel, aber dass Gott die Familie Mensch durch seinen Geist und die Ortsgemeinde segnet. Paulus sagt das einmal so schön, hier sieht man die zwei doppelte Zugehörigkeit. Er sagt einmal, solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, das sagt er den Christen, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Die Liebe Gottes kennt keine Grenzen, wir sind alle Teil der weltweiten Familie Mensch. Und dann sagt er aber ganz besonders, wollen wir denen Gutes tun, mit denen wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Und hier zeigt sich auch Gottes liebevolle Pädagogik, nämlich dass die Liebe im Kleinen anfängt. Sie fängt in der Erneuerung des Herzens an, sie geht in die Familie, Herkunftsfamilie oder worum weiter und dann geht sie in den nächsten Kontext mit den Menschen, wo du verbunden bist und dann weit darüber hinaus. Und nun mal vier kleine Beispiele noch, durch welche Handlungen und Haltungen in der Gemeinde Jesu durch seinen Geist diese Solidarität, die weltweite Solidarität eingeübt wird und immer sich weiter ausgebreitet hat. Zunächst einmal, wir werden gleich auch das Abendmahl feiern. Und ihr Lieben, das Abendmahl, was Jesus selber eingesetzt hat, es ist so ein Riesengeschenk. Seit 2000 Jahren wird es gefeiert. Hier in Deutschland, in Afrika, in Asien, egal wo wir stehen, egal ob wir auf der guten Seite des Lebens stehen oder der schlechten, egal ob wir in klimatisch guten Bedingungen leben, ob wir viele Ressourcen haben oder wenig. Und jetzt achtet mal darauf, wir feiern heute überall, wo wir mit allen Christen das Abendmahl feiern, dasselbe Abendmahl. Und wir führen hier heute kein Fressgelage durch und Saufgelage, dass wir sagen, ey, wir sind so fett gesegnet, wir hauen uns jetzt hier heute die Hucke voll. Sondern egal, ob wir in Afrika leben oder hier heute in Bochum, jeder erhält aus den Händen von Geschwistern einen Schluck vom Weinstock oder Traubensaft und ein Stück Brot. Und schon in der ersten Gemeinde in Korinth war das ja genau nicht der Fall. Da gab es die Privilegierten, die Reichen, die mehr Ressourcen hatten. Die brauchten nicht so viel arbeiten, die konnten früher von der Arbeit nach Hause. Die hatten die Kühlschränke voll und das haben sie auch ausgenutzt. Die haben schon mal angefangen zu trinken und auch Abendmahl zu feiern. Und abends kamen dann die Sklaven, die weniger Ressourcen hatten, die auf andere angewiesen waren und für die blieb nichts mehr übrig. Und dann sagte Paulus ihnen, ihr Lieben, das soll ein Abendmahl sein, nichts da. Wenn ihr so in dieser Art und Weise Abendmahl feiert, dass ihr auch die Ressourcen nicht verteilt, dann trinkt ihr euch selber zum Gericht, im Sinne von, das besteht vor Jesus nicht. Das ist eine unwürdige Art und Weise. Und darum sagt er, wartet aufeinander und teilt eure Sachen. Das ist eine ganz soziale Frage. Und durch das Abendmahl, indem wir es feiern, auch heute hier, unterschiedlich wo wir sind, wie unsere Kontostände sind, ob wir arm oder reich sind, ob wir gebildet sind oder weniger gebildet oder welche Kategorien wir auch immer haben, Christus lädt uns alle an seinen Tisch und er selber verbindet uns miteinander. Wir sind alle gleich beschenkt und das macht unsere Herzen weich füreinander. Da fängt die Verteilung der Ressourcen in Anführungszeichen an. Und dieses Netz ist mittlerweile über die ganze Welt gesponnen und so segnet Gott bis ans Ende aller Zeiten unsere weltweite Familie Mensch durch die Feier des heiligen Abendmahls. Eine zweite Sache, natürlich fängt alles im Herzen an und man sieht, als der Geist Gottes in die Gemeinden fließt und in die Menschen, da sagt Paulus zum Beispiel dann in Rom, freut euch mit den Fröhlichen und trauert mit denen, die am Weinen sind. Man spürt, dass die Menschen, wir werden hier rausgerissen von unserer kleinen, engen Welt, nur an mich selber zu denken, nach mir die Sintflut, Hauptsache ich, sondern Gottes Geist öffnet uns die Herzen für die Anliegen anderer Menschen, wo Menschen am Trauern sind, wo sie konkrete soziale Not haben, um dort Abhilfe zu schaffen. Und auch, wo Menschen Erfolge feiern, sich mitfreuen zu können. Daran kannst du übrigens auch ein bisschen mal merken, wie eng du am Herzen Jesu bist. Menschen, die eng am Herzen von Jesus sind, die können sich richtig mitfreuen für andere und die können auch richtig mittrauern mit anderen. Und dann zeigt sich das nicht nur an einer schönen inneren Herzenshaltung und Gebeten füreinander, sondern es zeigt sich dann an konkreten Ausgleichen. Jetzt hören wir mal Paulus, 2. Korinther 8, Vers 9. Die Gemeinde in Jerusalem, die er auch kannte, 3000 Autokilometer von Korinth entfernt, 3000 Autokilometer, die haben eine Hungersnot und denen geht sozial überhaupt nicht mehr gut. Ganz am Anfang haben sie alles geteilt und dann waren sie bettelarm. Jetzt ist Paulus ein paar Jahre später in Korinth und er spürt, boah, die haben richtig, oder gibt es für Leute, die haben richtig viel Geld in der Gemeinde. Und dann sagt er, nun komme euer Überfluss, den ihr habt, mit dem Gott euch gerade geschenkt hat, der Gemeinde in Jerusalem zugute, damit ein Ausgleich geschehe. Aha. Und ich kann mir die Gemeindeversammlung in Korinth richtig gut vorstellen. Paulus, hör mal, hast du ein Rad ab? Was kümmern mich die Christen 3000 Kilometer weiter? Sollen doch die Stadt Jerusalem sich um die kümmern. Und da spürt man, nein, der Geist Gottes hat eine völlig neue Solidarität zwischen den Menschen geschaffen. Und Paulus sagt, ey, ihr habt gerade richtig viel und nun legt eine Kollekte zusammen und ich werde sie persönlich den notleidenden Geschwistern in Jerusalem überbringen. Gottes Solidarität, nicht nur ein Gedanke, das ist gerecht, fair leben, das ist die Ressourcen, die unterschiedlich sind, an Geld, an Wissen, dass sie geteilt werden. Und das machen wir ja auch, wir unterstützen unsere Patenmissionare, Familie Chil in Salamanca, die eine wunderbare Arbeit machen, die aber auch gerade wenig Geld haben. Wir haben diese Woche auch beschlossen, die finanzielle Unterstützung zu erhöhen, damit das Werk dort weitergeht. Die haben nicht so viel wie wir. Wir haben es, Halleluja, komm, raus da mit dem Geld, damit Gottes Werk weitergeht. Wir unterstützen Patenkinder oder was weiß ich. Jeder hat so seine ganz eigenen Projekte und zwar weltweit, weil Gottes Geist uns dazu drängt und weil wir nicht nur für uns selber leben, damit die Liebe fließt. Dafür sind wir auch als Ortsgemeinde hier in Bochum, wo Gott uns auch immer mal vielleicht ein neues Gemeindezentrum schenken wird. Wir leben nicht nur für uns selbst. Wir treffen uns nicht nur einmal sonntags, um hier schöne Gottesdienste zu feiern, sondern damit Gottes Liebe, damit wir ein Ort des Durchflusses sind, durch das Gottes Liebe in die Welt fließen kann, in den Ort, an unsere Kinder, an die Jugendlichen, an die Generation. Und Gott ist viel tut, macht viel hier in Bochum. Das ist unser Herzschlag auch als Gemeindeleitung, dass Gemeinde ein Ort ist, in dem Gottes Segen weiterfließt. Wir bauen Gemeinde nicht für uns selber. Wir werden auch dabei gesegnet, viel mehr als wir das glauben. Aber der Segen soll reichlich zu anderen weiterfließen. Oder noch ein Beispiel, Hungersnot Jerusalem, 500 Kilometer weiter oben, die erste heidenchristliche Gemeinde Antiochia, heute in Syrien meine ich. Da kommt ein Prophet hin und sagt, ey, die Christen in Jerusalem, oder das wird eine Hungersnot vorausgesagt. Und er hat ihnen nicht gesagt, ihr sollt dafür sammeln. Und durch den Geist Gottes merken die Christen, wow, wir sind beschenkt durch sie, sie haben uns den Glauben weitergegeben, auch durch Missionare und wir sammeln nun Geld und diese Kollekte wird überbracht. Und so hat Gott durch die Gemeinde Jesu schon längst seit zwei Jahrtausenden ein weltweites Netzwerk an Solidarität gesponnen und spinnt es auch weiter, das nicht nur den Gemeinden und der Kirche zugutekommt, sondern allen Nöten, die darüber hinaus weit entstehen. Und das Letzte, was Gott schenkt durch die Gemeinde, ist, dass auch durch das Gebet füreinander ein weltweites Netzwerk entstanden ist, der Solidarität. Immer wieder lesen wir in den Briefen, sagt Petrus, denkt an eure Mitgefangenen in Christus, hier und hier in der Stadt, denn ihr wisst, ihr wart selber auch mal im Gefängnis um Jesu Willen. Mittlerweile geht es euch wieder gut, ihr habt andere Freiräume. Und dann wird denen, die die Freiräume haben, wird gesagt, hey, vergesst sie nicht in eurem Herzen. Und so hat Gott bis heute ein weltweites Netzwerk, was durch keine physische Grenze, keine Mauer durchbrochen werden kann oder aufgehalten werden kann, ein Netzwerk gesponnen, das Menschen im Gebet füreinander einstehen. Und so wird die weltweite Familie Mensch, deren Teil wir sind, gesegnet durch die Gemeinde Jesu Christi. Und das kann man sich einfach nur gefallen lassen. Da kann man sich dran freuen und sagen, Herr, gebrauche mich, dass dein Segen weiter fließt und dass du mein Herz weitest. Ich bitte euch Musiker nach vorne. Ich möchte einfach noch schließen. Wir haben Leben in der Schöpfungsgemeinschaft betrachtet. Und das Schöne ist, Gott liebt seine Schöpfung und er hat seine Schöpfung und seine geliebten Geschöpfe nie aufgegeben. Obwohl Menschen viel kaputt gemacht haben und Herzen zerdreht sind, hat Gott die Menschheit erneuert durch seinen Geist und wir sind eingeladen, uns erneuern zu lassen, uns diesem Geist zu öffnen, Ja zu sagen zu seiner Liebe. Und so wird auch die Schöpfungsabsicht mit der Welt erfüllt, denn die Absichten, wie wir Menschen leben sollen, die Schöpfung bewahren zu gestalten, die hat Gott ja nie aufgegeben. Und wir dürfen lernen, Gutes an die nächsten Generationen weiterzugeben, denn Gott ist mit uns. Und ich möchte auch einfach Mut machen gegen allen auch gesellschaftlichen Pessimismus, der gerade herrscht. Unsere Gesellschaft hat kaum noch Utopien, schöne Vorstellungen von der Gesellschaft, es gibt gerade nur Dystopien, nur noch schlechte Vorstellungen. Wenn jeder von uns, der heute hier ist, von den 150 Personen, jeder von euch kennt mindestens 10 Personen, für die er verantwortlich ist, eigene Eltern, Kinder, Schüler, Mitarbeiter, die euch anvertraut sind, wo auch immer ihr lebt, dann sind das schon 1500 Menschen, die gesehen sind, die wir im Gebet vor Gott bringen, für die wir verantwortlich sind, wo wir Segen weitergeben. Und viele Menschen, die auch Gott nicht kennen, tun das auch und tun auch Gutes, ohne dass sie wissen, dass Gott ihnen das schenkt. Deswegen habe ich Hoffnung auch für unsere zukünftigen Generationen, weil Gott ein Gott der Erneuerung ist.